wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, der Junge ist 18. Der ist 18 Jahre alt.
Das ist krank. Ist der jüngste Ferrari-Fahrer aller Zeiten.
Mit 18 steigt er da mal in Ferrari und holt direkt Punkte. Das ist crazy. Der ist jünger als wir. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen.
Der ist jünger als wir. Der ist jünger als wir. Was haben wir in unserem Leben erreicht, Perke? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist an der Zeit, über Saudi-Arabien zu reden, beziehungsweise über das Rennwochenende, was wir gerade hatten. Nämlich, es ist an der Zeit für die allbeliebte Post-Weekend-Show des Undercut-Podcasts. Perke, es ist viel passiert. Wir hatten nicht nur Formel 1 auf der Strecke, wir hatten auch noch Formel 2 und zum ersten Mal diese Saison F1 Academy. Ich würde aber sagen, lass bei der Königsklasse gleich anfangen.
Ja, die Königsklasse, da, du sagst es richtig. Das war wirklich Königsklasse, was dieses Wochenende abging. Was dafür unerwartete Sachen passiert sind, ob es jetzt Off-Track war oder On-Track, mit Fahrern, mit denen wir so nicht gerechnet haben dieses Wochenende, dass die fahren. Das war wirklich Königsklasse. Du sagst es absolut richtig. Das ist der absolut richtige Begriff dafür. Wenn wir chronologisch anfangen, am Freitag ist nicht sonderlich viel passiert, wenn wir ehrlich sind. Es waren einfach normale Training-Sessions. Viel war da nicht. Man hat schon sehen können, gerade im ersten Training, ja gut, Verstappen oben. Aber es war ja von vornherein zu erwarten. Aber sonst ist Freitag eigentlich gar nichts passiert. Ja, nee, Freitag war nichts.
Das ist das most cursed Intro, beziehungsweise die most cursed Beschreibung, die ich je für einen Freitag von dir gehört habe, gerade gewesen.
Das war wirklich, ich bin ein bisschen baff von mir selbst, dass ich da gar keine Worte hatte.
Also da hat ja gar nichts aufeinander gepasst von der Wortwahl her. Und da, nee. Du hast überlegt, ist irgendwas passiert, wie beschreibe ich das? Da kam gar nichts.
Da kam wirklich gar nichts. Off-Track ist dann nach dem zweiten freien Training was passiert.
Oh Mann, ey.
Was auch großen Einfluss hatte auf den Samstag und auf den Sonntag. Nee, nicht auf den Samstag und Sonntag. Hilfe, das Rennen war ja am Samstag.
Geht's dir gut heute also?
Auf den Freitag und auf den Samstag natürlich. Denn Carlos Sainz hat sich generell schon die Tage vor dem Rennen nicht so wohl gefühlt. Hat sich dann Freitag trotzdem ins Auto gesetzt und am Freitagabend kam dann raus, ey, der Blinddarm, der ist vielleicht gar nicht so, wie er sein sollte gerade. Und dann wurde Carlos Sainz am Blinddarm operiert, dem wurde der Blinddarm rausgenommen. Und das heißt, er konnte natürlich nicht fahren. Und jetzt kommen wir zurück zu einer Prediction, die ich vor der Saison getätigt habe. Jetzt kommen wir dahin zurück. Ich habe gesagt, mindestens zwei Reservefahrer werden ein Rennen bestreiten. Und im zweiten Rennen habe ich den ersten Reservefahrer abgehakt, denn Olli Berman ist in diesen Ferrari gesprungen und ist von FP3 an das Rennwochenende gefahren.
Richtig. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in Australien dann ausschauen wird. Ich denke, Sainz wird wahrscheinlich zurück sein in Australien. Ja. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich meine, wir hatten es ja damals auch in Monza gesehen, da hat Nick de Vries ja auch nur ein Wochenende für Alex Albon übernommen und war dann auch wieder raus im Anschluss, aber hat halt im nächsten Jahr einen Sitz in der Formel 1 bei AlphaTauri und genau das ist, glaube ich, auch für Berman dieses Wochenende ziemlich entscheidend gewesen, weil du musst dazu sagen, wir machen ja später noch ein Formel 2 Recap, aber das können wir schon mal vorab vornehmen. Alter, das ist ja auch so doppelt gemoppelt, aber egal. Sagen wir es so, Berman hat in der Formel 2 die Pole geholt. Das heißt, er wäre im Sprintrennen von P10 und im Feature Race von P1 gestartet. Und ich möchte es nur anmerken, der Mann hat für diese Opportunity jetzt bei Ferrari sein gesamtes Rennwochenende in der Formel 2 weggeschmissen und richtig wichtige Punkte für den F2 Championship damit weggegeben. War es trotzdem die richtige Entscheidung? 100% ja. Weil wenn du die Möglichkeit kriegst, als Formel 1-Fahrer oder als Formel 2-Fahrer für Ferrari in der Formel 1 zu fahren, du nimmst sie. Hand aufs Herz, jeder würde diese Chance nehmen. Und ich glaube, du hast viel mehr zu gewinnen, als du tatsächlich zu verlieren hast mit dieser Appearance in der Formel 1. Weil wenn du eben gut performst, so wie Berman es dieses Wochenende jetzt getan hat, dann machst du eigentlich nur Promotion, nur Werbung für dich. Und ich sag's, wie es ist, wir sehen 2024 Olli Berman im Grid neben Nico Hülkenberg im Haas.
Wir sehen ihn Kevin dieses Magnussen? Jahr noch im Grid neben Hülkenberg im Haas?
Nein. Nein.
Du hast gesagt,
nicht mehr.
Weil du gesagt hast, 24 sehen wir noch im Gött neben Hülkenberg.
Ach du, wir haben ja. Ach,
haben, scheiße, wir haben schon 24. Heute ist wirklich verrückt, was hier abgeht.
Ja, heute ist verrückt, das ist wirklich krass. Okay, wir sehen ihn 2025, jetzt haben wir es. 2025 im Grid neben Nico Hülkenberg, weil ich denke, beide Verträge bei Haas laufen aus. Hülkenberg wird verlängert werden, Magnussen wird nicht verlängert werden. Ist meine Stand jetzt Prediction. Und das, was Behrmann dieses Wochenende gezeigt hat in diesem Ferrari, nach einer Trainingssession und einem Qualifying, es war beeindruckend, muss man einfach sagen. Natürlich war es jetzt kein Podium, aber das hat ja auch niemand erwartet von Behrmann, dass er das einfach schafft. Und daher denke ich, super beeindruckend. Du brauchst bei Haas vielleicht auch einen neuen Ansatz mit einem Rookie und einem Experienced Driver. Perfektes Lineup für 2025.
Ja, und gerade im Qualifying war es ja so, er hat es ja nicht in Q3 geschafft, leider. Es war sehr, sehr knapp mit Hamilton dann am Ende. Und man hat ihm richtig
angemerkt. Was waren es, 11.000stel?
Irgendwie so war es, ja. Es waren 36.000stel. Waren es am Ende.
36.000stel.
Und man hat ihm richtig angemerkt, dass es ihn wurmt. Natürlich wurmt es ihn, wenn du so knapp Q3 verpasst. Aber dass er überhaupt so nah dran ist an einem Lewis Hamilton in seinem ersten Qualifying, nachdem er ein freies Training hatte, wo er nicht mal die komplette Länge hatte, wozu wir gleich kommen, das ist unfassbar impressive und das zeigt, was er für ein Riesentalent ist. Es ist ja schon länger bekannt, dass er in der aktuellen Formel 2 eins der zwei, drei größten Talente auf jeden Fall ist. Und ja, ich habe es natürlich früh gesehen, ich hatte ihn in meinem 26er The Grid schon drin bei Haas. Ja, ich war Believer der ersten Stunde. Und jetzt, na, ich freue mich auch für ihn. Irgendwie hat es auch für mich gewirkt, als ob sich jeder Fahrer in der Formel 1 für ihn freut und so jeder Fahrer für ihn so eine stolze Vaterrolle eingenommen hat. So während dem Rennen, nach dem Rennen hat ihm jeder zugewunken, Hamilton hat ihm applaudiert noch im Cockpit. Jeder war wie so ein stolzer Papa für Olli Behrmann. Und das war einfach schön zu sehen, dass dann doch auch die ganze Formel 1 zusammenhält und sich freut für jemanden, der in so ein Auto springt und dann einfach ein gutes Wochenende abliefert.
Hast du den eigentlichen Vater von Olli Behrmann gesehen?
Der war mit den Nerven am Ende.
Der war Alter, am Ende mit den Nerven. Der Mann braucht jetzt erstmal 2 Wochen Pause mindestens.
Ich glaube auch.
Der Mann ist jetzt geschafft für eine Weile. Aber ich glaube, weißt du, als Familienvater, Digga, du wirst so stolz sein auf den Mann.
Der Junge ist 18. Der ist 18 Jahre alt.
Das ist krank. Ist der jüngste Ferrari-Fahrer aller Zeiten.
Mit 18 steigt er da mal in Ferrari und holt direkt Punkte. Das ist crazy. Der ist jünger als wir. Lass dir erstmal auf der Zunge zergehen. Der ist jünger als wir.
Was haben wir in unserem Leben erreicht, Perke?
Wir reden über ihn jetzt.
Na Mensch. Richtig, so nämlich. Es ist wirklich krass. Also, Riesenapplaus an Behrmann für dieses Wochenende. Ich glaube, to be fair, ich glaube, jeder hat erwartet, dass er so performen wird.
Ja.
Also, ich für meinen Teil habe erwartet, dass er so performen wird. Ich hätte ihm sogar noch mehr zugetraut, muss ich sagen, weil ich auch einfach den Ferrari als unglaublich gut einschätze. Und man natürlich mit einem guten Auto auch sehr gut performen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es hätte natürlich auch komplett nach hinten losgehen können. Stell dir mal vor, er hätte das Auto in die Wand gesetzt zu irgendeinem Zeitpunkt im Training, Qualifying oder im Rennen. Dann würden wir ganz anders jetzt sprechen. Aber hat er nicht. Und auch das zeigt ja gerade wieder die Qualität, dass er es eben kontrollieren kann, beherrschen kann. Weil der Mann ist letztes Jahr, war es in Mexiko, das erste Mal für Haas überhaupt in einem Formel-1-Auto gefahren. Also es ist jetzt nicht so, als würde der Mann jeden zweiten Tag da drinnen sitzen, ne?
Und er hat ja auch gesagt, es war so unfassbar challenging, so, weil die fahren ja so 14, 15 Sekunden schneller als Formel-2-Autos. Die Gehkräfte sind komplett anders, das ist physisch und auch mental natürlich eine komplett andere Herausforderung als die Formel 2. Und auch er hat ja auch gesagt, so die letzten 10 Runden im Rennen waren quasi durchgehend flat out, er ist die letzten 10 Runden quasi Quali-Laps gefahren einfach, weil die hinter ihm natürlich angerückt sind, worauf wir auch noch zu sprechen kommen werden, wegen deren Strategie. Deswegen musste er die letzten 10 Runden im Rennen komplett flat out pushen. Das ist natürlich, wenn du dann auch noch so eine Umstände hast, dass du nicht einfach so ein Rennen kontrollieren kannst oder nicht kontrollieren, aber entspannt runterfahren kannst, sag ich mal, sondern dass du wirklich ans Limit gehen musst und zwar das ganze Rennen lang und dann trotzdem so eine Leistung abzuliefern, das ist einfach mehr als respektabel. Und du hast es schon gesagt, ich bin auch Believer. Wir sehen ihn nächstes Jahr dauerhaft in der Formel 1. Und es freut mich, weil er kommt auch immer in allen Interviews sehr sympathisch rüber.
Ja, ja. Aber ich glaube grundsätzlich, diese neue Generation an jungen Fahrern, die jetzt so hochkommt, ich finde, die haben alle sowas richtig Sympathisches. Kann auch sein, weil es einfach so jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen unser Alterslevel ist, vielleicht ein Ticken jünger oder ein Ticken älter, dass wir gerade besonders gut mit denen jetzt sympathisieren können. Aber auch zum Beispiel, als Oscar Piastri letztes Jahr hochgekommen ist, direkt sympathisch gewesen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es, ja, es ist einfach relatable. Oder ich glaube, der Term trifft es am besten.
Ja, das war auch, als Norris und Albon in die Formel 1 gekommen sind. Und ich glaube, als er in die Formel 1 gekommen ist, auch noch George Russell, den ich da auch am Anfang noch sympathisch fand, zu seinen Anfangs-Williams-Zeiten. So. Jetzt mag ich ihn vielleicht nicht mehr so, wie ich ihn damals mochte, aber als er hochgekommen ist, mochte ich ihn auch sehr. Also generell, du sagst es, die junge Garde, die nachkommt, auch schon die letzten Jahre, einfach sehr sympathisch. Aber wenn ich jetzt überlege, wie viele richtig, richtig unsympathische Leute gibt es in der Formel 1? Da gibt es generell nicht so viele. Da würden mir
gibt's nicht so viele?
Ein, zwei nur einfallen, mehr nicht.
Ich finde jetzt halt einen Stroll zum Beispiel nicht ganz so sympathisch irgendwie. Ja, aber
das war's. Sonst ist da keiner.
Ich glaube, Stroll, ich glaube, das ist auch wieder jetzt so unser Blick von außen. Ich glaube, Stroll ist privat wahrscheinlich nochmal komplett anders.
Wahrscheinlich ist
der ich weiß nicht, ich unfassbar nett. Ja, ich finde auch, ich finde, to be honest, auch jetzt nur vom, sag ich mal, rein Formel-1-Business her, Tsunoda nicht wirklich sympathisch.
Ja, gut, ja.
Also, ich weiß nicht, Tsunoda sieht mir privat übel funny aus und so, und ob man sich mit dem richtig gut verstehen könnte, aber im Formel-1-Business wirkt er halt so richtig arrogant. Giftzwerg. Ja, genau, so ein kleiner Giftzwerg, genau. Das trifft es eigentlich richtig gut. Weiß nicht, irgendwie, ja, konnte ich mich mit Tsunoda nicht so wirklich anfreunden, sage ich mal.
Ja, das check ich aber.
Ja, I don't know. Ist einfach nur so ein Gefühl. Gut, kommen wir aber zum Qualifying. Wir haben ja gerade schon über Berman geredet, dass er knapp das Q3 verpasst hat. Wenn wir dann aber tatsächlich mal zum Ende vom Q3 hingucken, ich glaube, wir haben es alle erwartet, oder? Größtenteils, ja,
das hat jeder,
dass Max Verstappen auf der Pole stehen wird. Letztendlich das Delta, knapp 0,3 Zehntel, bisschen mehr, 0,319 Sekunden. Vor Charles Leclerc, dann Sergio Perez, dann für mich persönlich die Überraschung im Qualifying, Fernando Alonso.
Dass er wirklich, dass er auf P4 setzt, ist sehr, sehr stark.
Er hat ja auch gesagt dann über Team Radio, es war eine sehr, sehr gute Runde, die er gefahren ist.
Ja.
Dass er sehr zufrieden damit war. Und ey, zwischenzeitlich in seiner finalen Runde, wenn ich mich nicht irre, war er ja nach dem zweiten Sektor nur irgendwie knapp 1,5 Zehntel oder so von Verstappen weg zu dem Zeitpunkt. Und dann im letzten Sektor hat er halt ordentlich nochmal verloren, aber der Mann war auf richtig, richtig guter Quali-Pace, ne? Also der hatte wirklich gutes Potenzial im Qualifying dieses Wochenende.
Das auf jeden Fall, das sah dann immer so aus, als ob der letzte Sektor war so ein, der hat dem Aston Martin oder Alonso einfach nicht gelegen und da hat er immer sehr, sehr viel verloren, da hast du recht.
Ja, dann für mich auch eine Überraschung, eine positive aber, ich find's nämlich geil, Oscar Piastri schlägt Lando Norris im Qualifying. Hatte ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz mit so gerechnet. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass Lando Norris so die Führung übernehmen wird hier wieder, was das angeht. Aber letztes Jahr war es ja auch schon, dass Piastri vor Norris tatsächlich war. Ja, pleasant surprise. Du weißt, ich als Piastri-Supporter, I'll take it. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, war, dass Mercedes dann doch im Qualifying wirklich nur P7 und P8 geholt hat. Fand ich ein bisschen schwach, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, gerade so, wenn man sich das letzte Rennwochenende anguckt und was George Russell tatsächlich so an den Tag gelegt hat. Aber auch da muss man sagen, wer die technische Analyse mit Sam Collins auf F1 TV im Nachhinein geschaut hat, da wurde auch die tatsächliche Pace dann nochmal gerankt. Also das Qualifying von dem, was passiert ist und dann, wie es eigentlich hätte ideal ablaufen sollen. Und da war Mercedes jetzt auch nicht in den Top 4, 5 dabei, sondern auch mehr weiter unten. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch hier tatsächlich in Saudi-Arabien wiedergespiegelt im Ergebnis vom Qualifying.
Ja, Mercedes war wieder ein bisschen enttäuschend, dass beide Mercedes hinter beiden McLaren landen und das jetzt auch nicht knapp, sondern Russell war 2 Zehntel hinter Lando Norris. Das ist jetzt nicht so, dass das unfassbar knapp und dass das nur glücklich war, sondern die McLaren waren einfach wirklich schneller als die Mercedes im Qualifying. Und das ist dann schon überraschend, dass Mercedes hier wirklich als vierte Kraft quasi rauskommt nur aus dem Qualifying. War ich auch ein bisschen enttäuscht, weil du hast es gesagt, auch Bahrain war Russell zumindest im Qualifying sehr gut, auch im Rennen. Und dass jetzt beide so relativ enttäuschen, Hamilton ja auch nur mit Ach und Krach in Q3 gekommen. Ich sag's dir, wenn Sainz gefahren wäre, wäre Hamilton in Q2 rausgeflogen. So wäre es gewesen. Das heißt also sehr enttäuschend. Und Russell jetzt das zweite Mal in Folge, dass er auch Hamilton schlägt. Also Russell steht 2-0 im teaminternen Duell, sowohl Qualifying als auch Rennen. Also das überrascht mich auch, dass das Pendel so früh in der Saison in Richtung Russell ausschlägt. Aber generell bin ich dann doch eher enttäuscht von Mercedes, weil ich hatte sie zwar nur als dritte Kraft, sag ich mal, am Anfang der Saison oder vor der Saison, aber dass sie jetzt wirklich so strugglen und auch hinter McLaren landen, das ist schon auch irgendwie nicht schön anzusehen. Mercedes gehört nicht auf 7 und 8.
Gut, to be fair, es ist das zweite Rennwochenende.
Natürlich.
Andere Strecke als Bahrain, auch vom Track her. Let's see what happens in der nächsten Zeit. Aber das Ding ist halt, wovon ich ausgegangen bin am Anfang der Saison, ist, dass Mercedes und Ferrari deutlich enger beieinander sind. Aber das ist ja, finde ich, jetzt gar nicht so wirklich der Fall. Gerade wenn man sich auch so die True Pace von dem Ganzen anschaut, also die wahre Geschwindigkeit letztendlich hinter den Autos, da ist Ferrari schon vor Mercedes. Und zwar recht eindeutig, weil gerade auch in dieser technischen Analyse, die Sam Collins gemacht hatte nach Bahrain, war es letztendlich so, dass Russell im Qualifying dieses Auto schon wirklich sehr, ich will jetzt nicht sagen outperformed hat, aber er hat schon wirklich das absolut meiste aus diesem Mercedes rausgeholt, was zu dem Zeitpunkt möglich war. Und ich denke, wir brauchen hier jetzt Stand jetzt nicht darüber reden, ob Ferrari oder Mercedes besser ist. Für mich ist Ferrari das bessere Auto Stand jetzt und Ferrari ist die eindeutige zweite Kraft. Viel interessanter wird es jetzt zu sehen, was kann McLaren machen? Wo entwickelt sich McLaren hin jetzt im Laufe der Saison? Wird McLaren mit Mercedes fighten? Kann Mercedes wieder vorne angreifen? Und vor allem, was ist mit Aston Martin? Aston Martin ist dieses eine Team, finde ich, was man nicht rausnehmen darf. Es ist jetzt kein super erfahrenes Team, was jetzt, sag ich mal, wirklich Erfahrung damit hat, sich nach vorne durchzuarbeiten, um Siege dann mitzukämpfen oder Podien. Klar, das letzte Jahr, der Anfang war gut, aber man hat es ja im Laufe der Saison gesehen, dass es eben nicht geklappt hat und man sich nach hinten entwickelt hat, auch mit den Upgrades. Und dass dann, als man es am Ende dann wieder umgedreht hat, es funktioniert hat. Also Aston Martin ist so etwas unsicher, würde ich sagen, wie sich das entwickelt. Aber vielleicht kriegt man ja den richtigen Weg hin und kann dann mit Mercedes und McLaren dauerhaft kämpfen.
Ja, Aston Martin ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Was für mich auch ein Fragezeichen ist, wo wir jetzt P7 und P8 im Qualifying abgeschlossen haben, ist P9 vom Qualifying, nämlich Yuki Tsunoda. Und nicht nur Yuki Tsunoda, sondern generell V-Carb, Racing Bulls, was auch immer. Denn Yuki Tsunoda hat das Auto in Q3 gestellt, auf P9 gestellt im Grid, hat Punkte geholt, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich irre mich, aber er war immerhin in Q3 und hat auch Ricardo richtig eine mitgegeben, denn in Q2 war Tsunoda eine halbe Sekunde vor Ricardo. Und ich frage mich wirklich, das hätte man so oder so nach zwei Rennen noch nicht komplett sagen können, aber ich frage mich wirklich, was steckt wirklich in diesem Racing Bull drin? Weil Q3 ist ja scheinbar drin. Yuki Tsunoda hat es geschafft. Also ich kann mit dem Team nichts anfangen. Ich weiß nicht, das Team ist
ein... Es ist so ein Fragezeichen im Grid irgendwie, ne? Ja.
Ja.
Das Ding ist, man hat ja auch so gerade von den ganzen Berichten, die man gehört hat, dass der V-Carb oder RB sehr nah an dem Red Bull sein wird, gerade am RB19, dass man wirklich versucht, alles, was von diesem RB19 zu übernehmen ist, dann auch tatsächlich übernimmt. Was mich jetzt so ein bisschen verwundert ist, der RB19 war eine echt solide Grundlage und man hat dieses Wochenende nach Jeddah auch Upgrades gebracht von RB, beziehungsweise Racing Bulls, wie auch immer man sie nennen mag. Ich komme da auch langsam nicht mehr mit. Und das Ding ist, ich finde, die Upgrades haben ja anscheinend was gebracht fürs Qualifying, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, dann siehst du einen Ricardo, welcher auf P14 sich qualifiziert. Und dann guckst du dir das Rennen an und dann siehst du auf einmal Danny Ricardo auf 16 und Yuki Tsunoda auf P14. Also, es ist so, ich gebe dir voll und ganz recht, es ist so ein Riesenfragezeichen um das Team, weil ich auch irgendwo mehr erwartet habe von diesem Team. Ich meine, ich habe die nicht umsonst in F1 Fantasy in mein Team mit reingenommen.
Habe ich auch.
Aber ich glaube, das muss ich nochmal überarbeiten, wenn ich das jetzt so sehe, weil es eben meinen Erwartungen, sage ich mal, nicht gerecht wird auch irgendwo.
Ich habe halt erwartet, dass die wirklich jedes Rennen oder zumindest in den meisten Rennen wirklich ordentlich um Punkte kämpfen können. Aber jetzt dieses Wochenende konnten sie ja wirklich wieder nicht so richtig um Punkte kämpfen. Es war zwar ein Q3, was schon mal natürlich ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber im Rennen war das dann wieder nichts. Und ich habe wirklich erwartet, dass die hinter Aston Martin, dass die sich dann als sechste Kraft des Feldes, sage ich mal, hinter den 5 Top-Teams da einordnen werden und so eine Saison fahren werden. Aber und relativ auch entspannt vor Williams habe ich erwartet, aber das ist ja nicht wirklich was. Jetzt steht man da mit 0 Punkten und es sah im Rennen jetzt nicht so aus, als ob die so close wirklich an den Punkten waren, wie es nur geht. Also das ist noch nichts.
Ja, und vor allem, was mich auch noch so ein bisschen wundert, ein Team, was für mich auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen da lässt, ist auf der einen Seite Sauber. Dazu will ich jetzt aber gar nicht im Qualifying kommen. Das, finde ich, ist im Rennen ein ganz anderer Punkt, den man nochmal ansprechen kann, durch ein Incident wieder. Wo man aber ganz klar auch ein Fragezeichen hinpacken muss, ist in meinen Augen Logan Sargeant. Weil, wenn du dir gerade mal seine Performance wieder zu Alex Albon anguckst, Albon ist wieder vorne und wieder um Weiten, sage ich erstmal. Wir reden hier mindestens von einer, was ist eine halbe Sekunde dann letztendlich gewesen, der Abstand. Ja, 1,29,526 zu 1,29,1 im Q1 und dann hat Albon aber nochmal eine 1,28,9 rausgehauen. Also, der Abstand ist schon deutlich und wir hatten ja gesagt, Sargeant muss diese Saison liefern, weil ansonsten kriegt er für nächstes Jahr keinen Contract. Und der Start kann noch verbessert werden, sage ich mal so. Also da ist noch viel Potenzial nach oben. Weil wenn er so jetzt die ganze Saison lang performen würde, würde der Mann keinen neuen Vertrag kriegen. Punkt. Deshalb wundert es mich so ein bisschen. Und ich hatte auch mehr erwartet von Sargeant. Ich denke tatsächlich, dass Sargeant ein guter Fahrer ist. Und ich hatte mir eigentlich erhofft, dass er jetzt so in das zweite Jahr besser reinstartet. Vielleicht auch, weil er eben weiß, ey, ich habe dieses Jahr ja noch vor mir. Ich habe das letzte Jahr überstanden und das zweite Jahr kann ich jetzt ein bisschen entspannter reingehen. Ich bin nicht mehr Rookie. Ich mache das jetzt irgendwie, aber fehlt mir irgendwie noch auf der einen Seite. Dann, was auch noch eine Frage ist, und das ist, glaube ich, die größte von allen, wir müssen drüber reden, Q1, beide Autos wieder raus, Alpine. Beide Alpine. Autos wieder in Q1 raus.
Also Alpine ist die größte Shitshow, die ich seit langem, obwohl so lange ist Haas jetzt auch nicht her, aber Alpine ist wirklich schrecklich, P17, P18 und das war ja nicht mal knapp. So, das war ja nicht mal knapp, denn haben 3 Zehntel auf den 16. gefehlt, 4 Zehntel auf Hülkenberg. Obwohl, nee, jetzt habe ich ja das komplette Starting Grid, aber da hat ordentlich
was. Nee, stimmt schon, 4 Zehntel waren schon auf Hülkenberg im Q1.
Ja, doch.
Hülkenbergs Zeit war 1,29,055. Esteban Ocon auf 17 war 1,29,475 und Gasly 4000stel dahinter.
Ja, das ist schrecklich. Also gerade wenn man so 2 Fahrer hat, ich würde auf jeden Fall Ocon dazu zählen als Above-Average-Driver. Gasly ist kratzt wahrscheinlich auch für mich an Above-Average, obwohl Gasly ist wahrscheinlich genau im Average drin.
aber Gasly hatte immer mehr Potenzial, als er gezeigt hat.
Ja, der hat auf jeden Fall Potenzial richtig groß zu werden, aber er schöpft es halt nicht aus, leider. Aber man hat 2 wirklich, wirklich gute Fahrer. Man hat alle Grundlagen, die es braucht, um ein Top-Team zu sein. Man ist eigenes Werksteam. Man hat einen eigenen Motorenhersteller. Man muss sich nicht bei jemandem hinten anstellen, wie es ein Williams oder ein Haas machen muss, weil man nur ein Kundenteam ist. Man ist die 1, sag ich mal. Man hat das perfekte Umfeld. Klar, dass alle Mitarbeiter jetzt abhauen, das sei mal dahingestellt jetzt. Aber generell sind die Grundlagen so perfekt für ein Team wie Alpine, Renault oder was auch immer, als Werksteam oben dabei zu sein, dass man so in die Saison startet. Also es wird ja auch nicht viel besser werden. Die werden jetzt nicht im Laufe der Saison auf einmal um Punkte regelmäßig kämpfen. Das wird einfach eine schlechte Saison werden für Alpine. Es sei denn, die drehen das so wie McLaren letztes Jahr, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Das ist traurig auch zu sehen, weil das auch generell so ein Traditionsrennstall ist mit Renault. Die will man nicht unten sehen. Und wenn selbst so 2 Fahrer nicht schaffen, wirklich viel rauszuholen, dann weißt du, das Auto ist richtig, richtig schlecht.
Ja. Hast du das mitbekommen? Ich glaube, der in der F1-App oder F1-Webseite ich glaube Brasilien oder so, da gab es wohl eine Umfrage, die wohl richtig ehrenlos gewesen sein soll. Wer holt mehr Punkte? Olli Berman? Also in der ganzen Saison Olli Berman oder Alpine?
Ja, es würde mich nicht wundern, wenn es Olli Berman wird. Es würde mich nicht wundern, so wie das Auto aussieht bis jetzt in den ersten 2 Rennwochen.
Digga, du musst dir mal geben, Olli Berman hat jetzt mehr Punkte in der Formel 1-Saison als in seiner aktuellen Formel 2-Saison.
Ja, das ist crazy. Olli Berman ist einfach P10 in der Fahrer-WM gerade.
Digga, das ist so krank. Es ist so krank.
Oh, Olli Berman wird auch nicht letzter.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Der Mann wird, keine Ahnung, irgendwo, keine Ahnung, so P16 wahrscheinlich, P17 die WM beenden. Also,
wahrscheinlich schon.
Wenn er nicht nochmal fährt, also kann ja auch sein, dass er nochmal irgendwo einspringen muss. Also,
vielleicht muss bei Leclerc der Blinddarm auch noch raus, wer weiß.
Ach,
ich hoffe es nicht.
Wir wünschen es ihm natürlich nicht. Aber naja, wundern wird es mich auch nicht. Erst Albon, jetzt 2022 war es Albon.
Genau, ja.
Dann jetzt 2024 Sainz. Also wundern würde es mich nicht, wenn jetzt noch irgendwas kommt. Gut, Perke. Ich würde sagen, Qualifying können wir somit abschließen. Guan Yu Zhou konnte nicht antreten, weil ja eben der Crash in FP3 da war. Wir hatten es ja, glaube ich, vorhin schon kurz angeschnitten gehabt. Kommen wir zum Rennen. Rennen war, gebe ich gleich den Disclaimer raus, für mich sehr interessant.
Ja, same.
Wir waren eventuell vorher bei uns in einer Bar hier in der Stadt und haben eine Happy Hour mitgenommen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe das Rennen voll und ganz mitbekommen.
Trink keinen Alkohol. Das ist auch ein kurzer Disclaimer. Trink keinen Alkohol.
Ja.
Wir wollen das hier nicht verherrlichen, aber wir haben dann doch den einen oder anderen Drink genommen. Trotzdem haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, das Rennen zu gucken. Das war natürlich trotzdem Pflicht, dass wir uns das Rennen
angucken. Pflicht war es trotzdem, mitgekriegt. Alles habe ich jetzt nicht, aber dafür habe ich mich im Endeffekt nochmal ein bisschen schlau gemacht, von dem, was ich nicht mehr wusste.
Ja, das war
gut, auch einiges. Ich glaube, ich hätte den Fernseher auch nicht anmachen müssen. Ich hätte, glaube ich, auch komplett weg sein können. Der Fakt wäre trotzdem gewesen, Max Verstappen hat den Grand Prix gewonnen.
Max Verstappen hat nicht nur den Grand Prix gewonnen, Max Verstappen hat damit auch sein 100. Podium eingefahren. Und was crazy ist, das jetzt sein 100. Podium gewesen im 188. Rennen. Das heißt, mehr als jedes zweite Rennen, das er jemals gefahren ist, war er auf dem Podium. Und da wurde in der Pressekonferenz, das fand ich so witzig, auch drauf angesprochen, ey, 188. Rennen, 100. Podium. Was sagen sie dazu? Und dann sagt er nur, ja, 88 Mal nicht auf dem Podium gestanden, was eine Kacke, so mäßig. Das ist geil. Das ist geil einfach, dieses
und Mindset. Ich lieb's. Das ist genau diese Winning-Mentality, die halt die wenigsten haben. Für ihn, weißt du, sicherlich war es auch irgendwo humorvoll gemeint, aber
natürlich,
ich glaube auch irgendwo,
hat auch gelacht.
Irgendwo sehe ich das auch bei Verstappen, dass der Mann einfach wirklich so ein kleines bisschen sich so denkt, ey, Digga, ich hätte von diesen 88 Mal, die jetzt ich nicht auf dem Podium gestanden habe, wenn ich es besser gemacht hätte, auch 20 Mal noch mehr auf dem Podium stehen können. Ich glaube, das ist so dieser Winning Drive dahinter. Ey, ich habe zwar jetzt irre viel auf dem Podium gestanden, mehr als 50% meiner Rennen, aber ich habe trotzdem die und die Rennen verpasst und das ärgert mich.
Aber ist auch geil. Ich finde es auch geil, dass wenn das hier jemand einfach so raushaut. Klar, er hat gelacht, er meint das nicht zu 100% ernst, aber ich finde es geil, wenn sowas jemand einfach raushaut, sowas verkörpert, dieses Gewinnen wollen. Ich lieb's einfach, wenn man das auch nach außen hin zeigt und nicht sagt, ja, hey, cool, freut mich. Vielleicht schaffe ich es ja diese Saison noch 2-3 Mal auf dem Podium zu stehen. Nee, du willst jedes Rennen gewinnen und das sagst du auch. Das finde ich geil.
Ja. Und kommen wir weiter. Also, Verstappen hat das Ding gewonnen. Dann Red Bull 1-2, Paris auf 2. Knapp 13,6 Sekunden hinter Verstappen dann am Ende gewesen. Auf 3 macht Ferrari dich mit Charles Leclerc. 18,6 Sekunden war am Ende das Delta zu Verstappen, also knapp, ich sage jetzt mal, 5 Sekunden haben jetzt gut Leclerc und Perez getrennt. Ich glaube, daran hat man auch gesehen, ich glaube, das schließt auch die Debatte von letzter Woche, dass Leclerc 6 Zehntel pro Runde noch gehabt hätte und dann angeblich ja nur 5 Sekunden hinter Verstappen gewesen wäre. Ich glaube, man sieht, das wäre auch in Bahrain nicht passiert, wenn Leclerc keine Probleme gehabt hätte. 18,6 Sekunden sind dann ein ziemlicher Marker wieder, den Verstappen dann hier auf Leclerc gedrückt hat, auf P3. Und selbst 13,6 Sekunden auf Perez ist immer noch ein ziemlicher Stempel. Also das ist schon, es wird wieder eine Saison werden, wo Verstappen 90% der Rennen gewinnen wird.
Ja, aber es war immerhin closer als Bahrain, ja? Bahrain war noch deutlicher der Abstand zu Perez von Verstappen.
Ja, und die letzten Jahre in Jeddah war der Abstand noch geringer. Letztes Jahr waren es 5 Sekunden auf Perez und im Jahr davor waren es 0,5 Sekunden.
0,5 also, Sekunden, so ein Rennen hätte ich gestern gern gesehen.
Ja, same, hätte ich auch gerne gesehen, aber du siehst, Perke, zwar hat sich der Trend von Bahrain verbessert, aber der Trend zum vergangenen Jahr ist deutlich schlimmer geworden.
Ja, aber damit konnte man ja auch leider rechnen, schon vor der Saison
ja, wahrscheinlich. Ja, bedauerlicherweise.
Ich glaube auch mit den Top 3, so wie sie jetzt auf dem Podium standen, hätte man 1:1 rechnen können. Man hätte vielleicht P2 und P3, hatten manche vielleicht getauscht, dass Leclerc Zweiter wird, Perez Dritter. Aber ich denke, so mit den Top 3 hätte man rechnen können. Das zeigt natürlich auch der Abstand zu P4. Denn P4 wurde ein überragender Oscar Piastri. Du hast ihn schon gelobt, als wir über
das Qualifying geredet haben. Ich bin so stolz auf den Mann.
Der war nämlich 14 Sekunden hinter dem Podium, 14 Sekunden hinter Leclerc, aber das ist völlig egal. Ein P4 für Oscar Piastri in dem McLaren
ist überragend.
Und ist eine klasse Leistung. Das ein 1A-Rennwochenende, mehr kannst du nicht verlangen von einem McLaren.
Vor allem, wenn du dann siehst, wo sein Teammate Lando Norris ist, der 8er geworden ist und dann letztendlich einen Abstand von 13, 14 Sekunden auf Piastri hatte.
Das sehe ich nicht, weil die einfach komplett andere Strategien gefahren sind und Oscar Piastri die deutlich, deutlich bessere Strategie hatte als Lando Norris.
Ja, aber Perke, am Ende des Tages, wenn du jetzt in 6 Monaten auf das hier guckst, dann ist die Strategie komplett egal. Am Ende kommt die Position und der Abstand
drauf. Ja, aber wenn man das Gesamtbild sehen will, muss man das auch mit einbeziehen, finde ich. So, es ist jetzt nicht so, dass Piastri Lando Norris komplett dominiert hat. Klar, Piastri war übers Wochenende gesehen besser als Lando Norris. Er war auch im Qualifying nicht nur glücklich vor Lando Norris, sondern in jeder Qualifying-Session, Q1, Q2, Q3, war er immer schneller als Lando. Also es war jetzt kein Glück, dass Piastri vor seinem Teamkollegen war, aber dass es dann so deutlich ist, wenn man das Gesamtbild sehen will, lag schon auch sehr, sehr stark an der Strategie. Aber Lando Norris war auch an anderer Stelle sehr glücklich. Darüber reden wir wahrscheinlich auch nochmal gleich, wenn wir bei Lando Norris direkt ankommen bei P8. Aber ja, Piastri einfach klasse Rennwochenende gehabt. Mehr muss man da zu ihm, glaube ich, gar nicht sagen.
Wo wir gerade bei klasse Rennwochenende sind, Perke, wollen wir doch über P5 reden, der Mann, der uns schon im Qualifying sehr beeindruckt hat, weil man, glaube ich, nicht so wirklich damit gerechnet hat. Fernando, the Rookie Goat Lonzo. Es ist immer wieder beeindruckend, was der Mann in seinem Alter noch zustande bringt. Also es ist wirklich faszinierend. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, guck dir mal an, wie alt Alonso ist. Alonso ist jetzt wie alt? 42 inzwischen?
Irgendwie so in Dreh, ja.
Irgendwie so, ne? Und auf jeden Fall, du musst ja mal bedenken, der Trend geht ja immer mehr dann dahin, dass auch, wenn du älter bist, noch fahren kannst. Was für eine Todesnachricht ist denn das eigentlich für die ganzen, ich sag jetzt mal Formel 4-Fahrer, die jetzt so versuchen, 5 Jahren in die Formel 1 reinzukommen. Du hast dann Leclerc, ein Sainz, ein Piastri, ein Russell, die alle natürlich auch nicht mit 31, 33 aufhören werden, sondern, sind wir mal ehrlich, die werden das genauso durchziehen wie ein Alonso im besten Fall. Und vor allem, wenn die alle so performen, wo sollen dann die Sitzplätze für die neuen jungen Fahrer herkommen, wenn die jetzt 20 Jahre durchziehen, einfach in der Formel 1?
Ja, das ist richtig.
Das ist halt auch so eine Sache.
Für junge Fahrer brechen dunkle Zeiten an, das muss man schon sagen, weil nicht nur Alonso ist ja schon von der älteren Sorte, auch Lewis Hamilton ist ja einer der älteren Fahrer am Grid und der hat jetzt auch nochmal ab 25 ein Multi-Year-Contract gesigned mit einem neuen Team. Also du sagst es schon richtig, der Trend geht dahin, dass man immer länger fährt. Das ist nicht gut für die jungen Fahrer. Für die generelle Star-Power im Sport ist es natürlich gut. Also, du willst natürlich einen Alonso, einen Hamilton, auch einen Verstappen dann später. Du hättest auch einen Vettel gern länger gehalten. Einfach weil die Namen immer noch so viel Spotlight auf diesen Sport bringen. Aber für die neue Generation ist das natürlich das Schlechteste, was passieren könnte.
Vor allem, es ist ja nicht nur so, dass die, sag ich jetzt mal, jetzigen Formel-1-Fahrer immer länger bleiben. Es ist ja auch so, die Neuen, die reinkommen, werden ja immer jünger. Guck dir einen Behrmann an, der 18 ist aktuell. 18 und 306 Tage heute, glaube ich sogar. Ich glaube, ich hatte gestern einen Post gesehen, dass er irgendwie gestern 18 und 305 Tage alt war oder so. Also deshalb, ich glaube, heute sind es dann 306. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Auf jeden Fall, es läuft ja in beide Richtungen. Das heißt, die Fahrer, die neu reinkommen, werden immer jünger und bleiben immer länger. Das heißt, diese Spanne wird ja immer größer und das macht es ja umso schwerer dann, wenn die Fahrer performen, neue Leute reinzukriegen. Also ich glaube ehrlich, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir jetzt in 10 Jahren von jetzt 70% des Grids immer noch komplett gleich haben.
Mich würde es auch nicht wundern.
Also klar, auch nervig, irgendwann geht ein Alonso, ein Hamilton geht irgendwann, Magnussen geht irgendwann, Hülkenberg geht irgendwann. Ein Bottas geht irgendwann, ein Ricardo vielleicht, aber dann kommen wir jetzt schon an den Punkt, ein Perez vielleicht noch, aber dann kommen wir jetzt an den Punkt, die Hälfte vom Grid kann das hier noch locker 10 Jahre durchziehen.
Ja, das auf jeden Fall. Also 2033 sehen wir schon Leclerc auf jeden Fall noch.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Es sei denn, er wird gefeuert und findet keinen Sitz mehr, aber davon gehe ich jetzt bei so einem Fahrer
wie Leclerc nicht aus. Das wird nicht passieren, also nee. Und das ist halt so die Sache. Die ganzen Fahrer können halt jetzt immer länger bleiben. Und ich glaube, das wird tatsächlich für viele der Rookie-Fahrer, die jetzt noch so 7, 8 Jahre alt sind und wirklich erst in der Zukunft dann ihre Chance kriegen würden, wirklich ein Problem werden, weil halt eben die Fahrer so lange bleiben.
Das kann sehr gut sein. Ein Fahrer, der auch lange bleibt, und zwar rent-free in deinem Kopf, hat das Rennen auf P6 beendet.
Ja.
Nämlich George Russell. Der most overrated Fahrer, wie du gern sagst. P6.
Ich lasse mich gerne eines Gegenteils überzeugen diese
das
Saison.
Das macht also er letzte bis jetzt Saison, diese Saison.
Ja, diese Saison performt er wirklich gut. Letzte Saison hat er mich nicht ganz überzeugt. Aber ich muss sagen, ich bin langsam, also wenn er das jetzt durchzieht, bin ich beeindruckt. Letzte Saison war gar nicht seine. Hamilton P3, Russell war, glaube ich, P8 oder so. Das war gar nicht seine Saison. Daher auch so meine Kritik. Also, ja, was heißt Kritik? Meine, ja, doch, Kritik stimmt schon eigentlich.
Deine hämischen Kommentare.
Nein, das stimmt jetzt nicht. Kritik ist schon das richtige Wort an ihm. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Gegenteils überzeugen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde meine Kritik irgendeinen Effekt auf ihn haben. Also,
das aber, ist wohl wahr.
Die ersten zwei Rennen sehr solide, vor allem Bahrain hat er wirklich sehr, sehr overperformed, sogar das Auto. Jetzt auch, ich denke, er kann sehr zufrieden sein. Ich denke, er hat wieder das Maximale aus diesem Mercedes jetzt rausgeholt hier. Viel mehr wird nicht gegangen sein und das ist gut. Und vor allem, er hat Hamilton geschlagen. Internes Teambattle, immer wichtig zum Vergleich. Letztes Jahr hat ihn Hamilton, ich will jetzt nicht sagen, in Grund und Boden gefahren. Das ja, war es jetzt schon. Auch noch nicht ganz, aber es war schon ziemlich eindeutig. Also, bin beeindruckt von Russell. Dann auf 7 haben wir Berman, wir haben es ja schon angesprochen. Weltklasse-Wochenende, da brauchen wir jetzt nicht nochmal groß reindiven. Auf 8 Lando Norris, haben wir auch gerade drüber gesprochen. 9 Lewis Hamilton. Hamilton, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber so ein bisschen geredet gehabt, dass, ist Hamilton jetzt noch so, Hamilton ist nicht mehr in seiner Prime, das ist klar. Hat Hamilton so noch das Feuer bei Mercedes? Kommt da noch was oder kommt es dann erst bei Ferrari? Werden wir sehen über die Saison, I guess.
Ich glaube schon, über Norris und Hamilton muss ich noch reden. Ich muss zumindest eine Sache noch erwähnen. Ich habe es angesprochen, die Strategie bei Norris habe ich schon angesprochen. Bei Hamilton war es genau die gleiche Strategie, die Lando Norris gefahren sind. Denn wir hatten ja ein frühes Safety Car, weil Lance Stroll das Auto dann doch in die Wand gesetzt hat. Er wollte sich wahrscheinlich nicht die Blöße geben, einfach von jedem überholt zu werden. Hat er sich gedacht, ja, mache ich einfach Schluss. Dann kam ein Safety Car raus. Und die meisten sind in die Box gegangen, sind direkt auf Harte gegangen, sind dann das Rennen durchgefahren. Lando Norris und Lewis Hamilton zum Beispiel sind nicht in die Box gegangen. Die sind draußen geblieben, sind lange gefahren und am Ende nochmal auf Softs. Aber dieser erste Stint, den die so lange gezogen haben, bis die auf Softs gehen können, während die anderen auf Harten waren und durchgefahren sind, hat denen so viel Zeit gekostet, dass die nie richtig die Chance hatten, um zu attackieren. Ein Hamilton ist jetzt 8 Sekunden hinter Russell ins Ziel gekommen. Ein Hamilton wäre, ich kann mir vorstellen, dass ein Hamilton vor Russell ins Ziel gekommen wäre, hätte er die gleiche Strategie wie George Russell auch bekommen. Aber Lando Norris und Hamilton haben halt die deutlich schlechtere Strategie bekommen. Und ich glaube, besonders deswegen haben die beiden auch das teaminterne Duell verloren, das Wochenende.
Gut. Da sind wir wieder beim Punkt halt. Strategie, klar, ist eine Sache, aber es gehört halt einfach dazu, dass auch schlechte Strategie halt mit da sein kann.
Selbstverständlich.
Letztendlich, Ergebnis ist Ergebnis. Daran, klar, du könntest immer sagen, wenn und aber und wenn die Strategie besser gewesen wäre. Aber wenn Michael Masi in Abu Dhabi 2021 richtig entschieden hätte, wäre Verstappen nicht Weltmeister. Ist aber auch nicht passiert. Das ist so wie dieser eine Spruch, if my grandmother had balls, she would be your uncle. So nach dem Motto.
Den Spruch habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Kennst du den nicht?
Ja, ich kenne das nur,
dass das
my grandmother had wheels, she would be a bike.
Wheels, she would have been a bike. Ja, das kenne ich auch.
Habe ich noch nie gehört jetzt.
Aber der andere ist von diesem Meme, von dem Typen, der so vor dem Stadion steht und so sagt, Chris, what are you laughing for? What are you laughing for? I'm being serious.
Noch nie gehört.
Und dann kommt dieser Spruch noch. Muss mal gucken auf TikTok. Weltklasse. Kleine Empfehlung an die Zuhörer jetzt. Wenn ihr den Clip auch noch nicht kennt, gebt mal einfach ein auf TikTok, I'm being serious. Ihr findet diesen Clip sofort. Einfach ein Dude vorm Stadion, der interviewt wird. Es ist herrlich. Der Akzent, 10 von 10. Dann.
Setzen wir jetzt die deutsche Brille auf.
Setzen wir die deutsche Brille auf. Ich meine, Brille habe ich eh schon auf, aber.
Same.
Dann kommen wir dazu. Nico Hülkenberg, what a performance. Aber, hier dürfen wir nicht nur Nico Hülkenberg loben, weil dieses P10-Finish war eine absolute Teamarbeit. Und das kannst du nicht nur Nico gut schreiben, weil Kevin the Viking Magnussen hat so was von die Blockade gemacht. Der hat so verteidigt und ist letztendlich ausschlaggebend dafür, dass Nico tatsächlich P10 geholt hat.
Oh ja, Magnussen hatte eh insgesamt 20 Sekunden an Strafe. Der hat sich eh gedacht, ja, egal, es ist völlig egal, was jetzt passiert. tue ich einfach mal dem Team was Gutes. Und was der da für Defensivmanöver rausgehauen hat, um Hülkenberg da den Rücken freizuhalten, was der da gegen Tsunoda, gegen Ocon gemacht hat, wieder da, ich habe ein Manöver noch im Kopf, wo er eigentlich Start-Ziel runter überholt wurde, aber dann in die erste
in Kurve, Turn 1 ja, noch so außenrum und dann wieder innen rein, ne?
Ja. Geblieben ist. Einfach wie Magnussen verteidigt hat, das war pure Weltklasse. Da hat Kevin Magnussen gezeigt, warum er in der Formel 1 ist, weil ja, er auch ja, ein ja. richtig, richtig guter Fahrer ist und ein knallharter Verteidiger sein kann. Und das kam natürlich Nico Hülkenberg unfassbar zugute, weil niemand konnte Magnussen überholen. Das heißt, niemand konnte eine Aufholjagd auf Hülkenberg machen, weil die hinter Magnussen waren schon schneller als Magnussen. Das muss man klar sagen. Und die hätten auch früher oder später wahrscheinlich auf Hülkenberg aufgeschlossen. Aber konnten sie nicht, weil da so ein Däne im Weg stand. Und das ist natürlich geil. Jetzt hat Haas den ersten Punkt des Jahres auch auf dem Konto. Ein unfassbar wichtiger Punkt, weil jetzt geht man erstmal nicht mit einer Nullnummer aus der Saison. Ist schon mal schön. Und es würde mich nicht wundern, wenn ein bis zwei Teams mit einer Nullnummer aus der Saison rausgehen. Das heißt,
Alpine,
wer weiß, vielleicht sauber. Würde mich auch nicht unfassbar wundern, wenn ich mir das Ergebnis schon wieder angucke. Ja, das ist einfach Weltklasse gewesen, gute Teamarbeit. So musst du als Team zusammenarbeiten, wenn du um jeden Punkt kämpfen musst.
Ja, absolut, absolut. Und der Haas sieht wirklich competitive aus jetzt im Rennfeld. Er ist bei weitem nicht so schlecht, wie wir gedacht haben Anfang der Saison. Ich bin positiv überrascht. Ich denke bloß immer noch nicht, dass es sich halten wird über die Saison hinweg. Das ist das Problem, was ich sehe. Und ich sehe auch nicht, dass sich das über mehrere Saisons positiv entwickeln wird. Dafür bin ich einfach viel zu kritisch an diesem ganzen System, was Gene Haas dabei tatsächlich letztendlich gebaut und finanziert hat, beziehungsweise nicht finanziert hat, weil er eben ja das Investment nicht machen will, um Haas eben die ganze neueste Technik ranzubringen. Gut, dahinter ist so, sage ich jetzt mal, ein Mischmasch aus den restlichen Fahrern. Das war jetzt nichts wirklich überragend Spannendes, fand ich jetzt. Wir können noch erwähnen, Stroll, DNF durch einen Accident. Pierre Gasly, vielleicht auch noch mal kurz anschneiden. Was war es? Runde 1, direkt Gearbox-Schaden, wenn ich mich nicht irre?
Nicht mal Runde 1, Einführungsrunde hat sein Getriebe direkt aufgegeben. Direkt
Gearbox-Schaden.
Der hatte gar keinen Bock. Der Alpine hatte keinen Bock, der wusste ganz genau, ich werde hier letzter. Lassen wir es einfach. Warum ist der hier überhaupt gefahren? Hat er gesagt, nee,
das tue ich mir nicht an. Oh Mann, nee, genau. So, Perge, dann, ich glaube, würde ich sagen, haben wir unseren Saudi-Arabien-Grand Prix hier ganz schön zusammengefasst.
Ich sehe hier noch, eine Randnotiz, und zwar was Lando Norris angeht, weil da gab es ja direkt am Start die Kontroverse, hat er jetzt einen Frühstart gehabt oder nicht, weil er hat sich in seiner Startbox bewegt, hat dann aber wieder angehalten und hat dann, als der Start losging, hat er wieder Gas gegeben, ist losgefahren. Da gab es Diskussionen, viele sagen, er hätte eigentlich bestraft werden müssen dafür. Das ist eigentlich die common Meinung, sage ich mal, in den Medien und so weiter. Das Witzige daran ist, dass er am Freitag, ich komme mit den Tagen so durcheinander jetzt mit den Samstagsrennen.
Es ist aber to be fair recht relatable, weil halt normalerweise andere Tage sind.
Ja, aber Freitag nach dem Qualifying wurde halt gefragt, was kannst du im Rennen machen, um noch weiter nach oben zu kommen. Und da hat er gesagt, jump the start, also einen Frühstart machen. Und genau das hat er halt wirklich verwirklicht am Samstag. Und das fand ich einfach witzig, dass er das angekündigt hat und er auch einfach tatsächlich durchzieht. Finde ich gut.
Glücklicherweise hat er bei diesem Jumpstart halt nicht die Box verlassen,
ja,
in der er steht, und dadurch hat er keine Strafe bekommen. Ansonsten hätte es, glaube ich, ein Drive-Thru-Penalty gegeben, wenn ich mich nicht irre. Also hat er, sag ich mal, Glück gehabt oder einfach noch gut gebremst.
Oder gut gebremst.
Je nachdem, ja, genau. So, Perke, ich würde sogar sagen, die ganzen zwei Punkte, die jetzt unten bei uns noch in Notion stehen, die schieben wir auf den Donnerstag. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach bei Formel 2 und Formel 1, weil das geht einfach ein bisschen, passt ein bisschen besser in die Episode.
Da können wir ja aber schon mal ankündigen, dass wir die Themen natürlich haben. Audi und Helmut Marko, Verstappen, Mercedes, blablabla, das ganze Thema haben wir.
Haben wir eine schöne Donnerstagsepisode.
Donnerstag, genau.
Genau. So, dann Formel 2. Lass mal kurz reinschauen. Ich habe es zu dir privat schon vor der Aufnahme gesagt, ich bin aktuell so in love mit dieser Formel-2-Saison.
Verständlich,
aber es
verständlich.
Bockt einfach so dazu zu gucken. Es ist einfach geil, das Racing bockt insane. Und es ist halt nicht diese, ich sag jetzt mal, Dominanz, die man halt bei der Formel 1 aktuell sieht. Also es macht einfach Spaß. Ja, was soll ich da groß noch zu sagen?
Da muss man gar nicht mehr zu sagen. Dann gehen wir Formel 2, du hast es vorhin schon angesprochen, ich fand es so witzig. Qualifying, Olli Berman holt die Pole und dann darf er die Rennen nicht fahren. Das muss nochmal Erwähnung finden, dass Olli Berman eigentlich auf 1 gestartet wäre im Feature Race. Auch wer medial natürlich generell Schelte bekommen hat nach dem ersten Rennwochenende, war generell Prema. Die haben sich ja generell recovered. Dennoch Antonelli, der hatte, ich sag mal, ein sehr konstantes Wochenende.
Also ja, konstanter geht's so kaum. Sagen.
Denn Kimi das Antonelli ist im Qualifying auf P6 gefahren, dann ist er seinen Sprintrennen gefahren und hat es auf P6 beendet. Und auch das Feature Race hat er auf P6 beendet. Also sehr konstantes Wochenende von Kimi Antonelli. Auch für ihn wahrscheinlich wichtig, einfach mal konstant ordentliches Wochenende zu fahren. Nicht so ein verkorkstes erstes Wochenende zumindest, was da Sprintrennen und Qualifying angeht. Im Feature Race hat er ja sogar einen Punkt geholt. Also auch für ihn sehr wichtig, ordentlichen Fuß in die Tür zu bekommen in der Formel 2.
Absolut, absolut. Und ich denke, er kann darauf auf sicher jetzt aufbauen, sage ich mal. To be fair, im Sprintrennen hat er das Auto beim Start fast abgewürgt, aber es war jetzt nicht ewig schlimm. Ich meine, im Sprintrace sind ja grundsätzlich 2 Autos stehen geblieben. Berman, der war in der Formel 1, huch. Mann, ich komme nicht auf den Namen. Antonelli, jetzt haben wir es wieder. Ist das schlimm, wie Alzheimer kickt. Hat es halt dann fast zum dritten Auto gemacht, was abgewürgt wurde, aber ist ja zum Glück nicht passiert. Nee, sehr überzeugendes Wochenende, hat mir sehr gut gefallen. Grundsätzlich eine Person, die mich unfassbar begeistert aktuell in der Formel 2. Wir müssen ihn über ihn reden, im gelben Invicta, Kuschmeini.
Ja, wir haben vor der Aufnahme schon über ihn kurz geredet, weil Bahrain war er schon Weltklasse. Da wäre er auf Pole gestartet oder hätte sich die Pole geholt, wäre er nicht nachträglich disqualifiziert worden vom Qualifying. Und dieses Wochenende war Kuschmeini wieder klasse. Im Qualifying auf P2 hinter Olli Berman. Und dann im Feature Race hat Kuschmeini auch P2 geholt. Das heißt, er war da wieder auf dem Podium. Das ist unfassbar, was der fährt. Wäre der nicht disqualifiziert worden in Bahrain vom Qualifying, wäre er jetzt wahrscheinlich ganz oben in den Standings. Jetzt ist er so auf P5. Und
der Aber fährt, der Mann hat Bock. Ja, der hat richtig Bock, der Mann.
Der macht auch Bock, einfach zuzuschauen, weil der geil fährt.
Ja. Aktuelle Championship. Wir haben ganz oben Zane Maloney. Dann haben wir Enzo Fittipaldi. Dann Dennis Hauger. Dann Aaron. Dann Meini. Dann Marty. Dann Crawford. Dann Bortoleto. Dann O'Sullivan. Und dann Antonelli auf 10. Das Ding ist, Fittipaldi, erstes Wochenende, Doppel-Null an Punkten. Hat ein bisschen reingeknallt, aber dieses Wochenende in Jeddah hat ihm richtig gelegen. Gerade auch mit dem Feature-Race-Win. Der hat einen guten Sprung nach oben gemacht dadurch. Ich habe das Feature-Race noch nicht gucken können. Also das ist, muss ich ganz klar sagen. Da kann ich jetzt auch keinen Input zu geben, beziehungsweise jetzt irgendeine Zusammenfassung vom Rennen geben. Das muss ich noch machen. Daher kann ich jetzt nicht ewig viel dazu sagen. Aber ich habe mir so ein bisschen durchgelesen dazu. Scheint ziemlich geil gewesen zu sein.
Ja, das ist ja generell, Formel 2 ist ja eigentlich alles geil.
Da sprichst du auch wiederum wahre Worte. Nee, ich bin auch sehr gespannt, was Dennis Hauger noch so abliefern kann, weil das Ding ist, er ist ja Red Bull Junior, ne?
Ja.
Formel 2.
Also, ich glaube, wenn ich mich wenn ich das richtig im Kopf habe,
er hat auf jeden Fall eine Red Bull Livery.
Seit Sommer nicht mehr, warte.
Er hat auf jeden Fall eine Red Bull Livery im Auto, das kann ich dir sagen.
Bis einschließlich 23 war er. Er ist nicht mehr.
Okay, gut. Auf jeden Fall, er hat noch eine Red Bull Livery im Auto. das kann ich dir sagen. Auf jeden Fall, der Mann, bin ich auch sehr gespannt, was er macht. Er ist ja Formel 3 Weltmeister geworden, damals in Russland. Hat damals den Titel geholt gehabt. 2021, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Double-check das nochmal real quick. Das ist halt so die Sache.
Ja, 21 Formel 3.
Perfekt, dann habe ich sogar noch richtig im Kopf, weil das Rennen habe ich gesehen. Ich bin auch gespannt, was der jetzt noch über die Saison abliefert. Er wirkt auch wie Meini, dass er sehr viel Bock hat. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Aber ich glaube, der größte Fokus auf der Formel 2 liegt halt aktuell bei Antonelli. Ich glaube, das müssen wir uns eingestehen. Und Berman. Berman, bin ich sehr gespannt, was da jetzt noch kommt. Weil er hat jetzt eben dieses Wochenende verpasst. Damit steht er auf 0 Punkten. Weil eben auch das erste Wochenende in Bahrain kein bisschen geklappt hat und nicht lief. Und jetzt natürlich Saudi-Arabien verpasst. Was heißt das jetzt für den Championship? Du musst gucken, Berman steht auf 0 Punkten. Maloney steht jetzt auf 47 Punkten nach 2 Rennen. Das musst du erstmal aufholen, wenn du da noch um die Krone mitkämpfen willst. Und ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist. Dafür muss er natürlich absolut overperformen, jetzt in der Formel 2 grundsätzlich. Ich würde es ihm zutrauen, sage ich ganz ehrlich. Aber du hast halt auch harte Konkurrenz mit einem Hauger, mit einem Maini, mit einem Meloni, mit einem Fittipaldi, mit einem Antonelli vielleicht. Mal gucken, was da noch kommt jetzt über die nächsten Rennen. Also es wird auf jeden Fall kein Walk in the Park.
Ich glaube leider nach zwei Nullnummern direkt zum Start, dass den WM-Titel kann er sich vielleicht sogar schon ein bisschen
abschminken. Also das wäre schon hardcore impressive, wenn das was wird. Es gibt viele
Rennen. Es gibt halt auch noch sehr, sehr viele Rennen. Das heißt, sehr, sehr viele Punkte zu vergeben. Aber du hast es schon angesprochen, die Leistungsdichte gerade in der Spitze der Formel 1 ist so unfassbar, was du da für Fahrer hast. Auch, du hast ihn schon angesprochen, wir haben ihn schon gelobt, einen Kuschmeini, den man nicht wirklich auf dem Zettel hatte. Der ist zwar letztes Jahr schon ein, zwei Mal aufs Podium gefahren, aber den hat ja vor der Saison niemand so krass auf dem Zettel gehabt, dass der da jetzt so krass fährt. Das heißt, diese Spitze, diese Leistungsspitze ist so unfassbar hoch oder so unfassbar gut, dass es mich wirklich wundern würde, wenn Behrmann nochmal ganz, ganz oben angreifen kann.
Ja, und jetzt ist natürlich auch noch die eine Frage. Prema hatte eben diesen schlechten Start in diese Formel-2-Saison rein. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, auch tabellarisch gesehen, Constructor. Wir haben ganz oben Roden, dann auf 2 Invicta und auf 3 MP. Prema ist nur 9. von 11 Teams. Also da muss jetzt ordentlich angegriffen werden. Und auch für Prema war das natürlich jetzt ein herber Schlag, dass Behrmann dieses Wochenende nicht gefahren ist. Und ich bin ehrlich richtig, richtig gespannt, ob Prema das mit Antonelli und Behrmann jetzt über die nächsten Rennen wieder recovern kann, um eben Roden, Invicta und MP oben in den Top 3 anzugreifen. Ich denke, sie werden ordentlich nach oben springen, weil es ist einfach Prema. Es ist einfach Prema, muss man sagen. Ich freue mich auf die Saison, muss ich. Ich habe richtig Bock, einfach irgendwie.
Ja. Sind ja auch direkt beim nächsten Rennwochen in Australien, sind sie ja direkt genau, wieder da.
Auch wieder dabei, genau. Eine Sache, die wir jetzt noch zum Ende anschneiden können oder wollen. Es war das erste Rennen der Saison, der Auftakt der F1 Academy. Ja. Wurde ja von Susi Wolf gegründet tatsächlich, das ganze Projekt. Letztes Jahr war ja die allererste Saison davon. Ich finde es richtig geil. Ich habe mir alles bis auf jetzt das letzte Rennen, habe ich nur das Ende gesehen, alles angeguckt, was war. Ich fand's sehr geil und ich bin ein sehr großer Fan davon, muss ich gleich vorab sagen, von dem ganzen Projekt. Ich fand, gerade wenn wir das Feature Race uns angucken, das Ende, eine Sache besonders herausstechen und ich glaube, darüber müssen wir reden, da kommen wir nicht drum vorbei, dass Dorian Pain die Checkered Flag zweimal genommen hat. Und wir haben vor der Aufnahme schon darüber gequatscht, wie zum Henker das eigentlich geht. Und ich habe es mir extra nochmal angeguckt, sie ist einfach wirklich full Fokus über Start-Ziel gebrettert, als die Checkered Flag draußen war. Hat das nicht mitbekommen, dass die Checkered Flag draußen war. Hat die Runde komplett full weiter gepusht. Und irgendwie ist man in der Boxengasse davon ausgegangen, weil ja eben die Checkered Flag gewaved wurde, dass sie mitbekommen hat, dass das Rennen eben vorbei ist. Die haben das Headset abgelegt wahrscheinlich und haben dann komplett vergessen, ihr zu sagen, ey yo, Rennen ist vorbei. Und sie hat wirklich weiter gepusht und gepusht und gepusht und ist dann noch mal Full Speed über die Startzielgerade. Und das ist natürlich auch arschgefährlich. Ne? Stell dir mal vor, da wären jetzt schon irgendwelche Leute gewesen oder wären gerade in dem Moment, wo sie da langfährt, auf einmal rausgekommen mit den ganzen Dingern. Ey, das hätte richtig schlimm ausgehen können. Und dann war natürlich auch direkt, als sie wieder rüber ist, direkt Red Flag. Das Team hat gesagt, ey, was machst du denn? Warum fährst du denn eigentlich Fullspeed weiter? Das Rennen ist doch schon lange vorbei. Und dann hat sie gesagt, ey, ihr habt mir nichts gesagt und ich habe auch nichts gesehen. Ihr müsst mir das sagen. Also war einfach komplett Miscommunication an der Stelle.
Das ist crazy. Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, dann kommt irgendwas Neues wieder um die Ecke. Und man denkt sich, boah, sowas kann auch passieren. Und das ist so ein Fall, weil sie sah ja auch gerade im Qualifying, weil in der F1 Academy ist es ja so, dass es zwei Qualifyings gibt. Und in beiden Qualifying-Sessions sah sie ja unfassbar dominant aus. Ich meine, im ersten Qualifying wurde sie Erste mit 8 Zehnteln Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Im zweiten Qualifying waren 7 Zehntel auf die Zweitplatzierte. Also sie sah schon, hat auch das erste Rennen dann gewonnen. Sie sah schon sehr, sehr dominant aus. Dass sie jetzt durch sowas eine 20-Sekunden-Strafe bekommt und nicht auch noch ganz oben steht im zweiten Rennen, das ist natürlich auch unfassbar ärgerlich für sie, weil das hätte wirklich das perfekte Wochenende sein können. Und das wegen sowas wegzuschmeißen, tut natürlich sehr, sehr weh.
Ja, genau du sagst es, Perke, genau das. Sie war muss man einfach sagen, dieses Wochenende einfach absolut überragend. Da hat nichts dran vorbeigeführt. Sie war, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Macht, die jeder schlagen musste, der Verstappen von F1 Academy. Und es hätte wirklich ein perfektes Rennwochenende werden können, aber ist es leider nicht geworden. Eine Sache, die ich auch noch sagen muss, ich muss es loswerden, Bianca Bustamante.
Ich habe überlegt, weiß nicht, ob ich sie anspreche, weil sie ist wahrscheinlich die bekannteste von den Fahrerinnen da.
Oder ja, die vermutlich
in,
schon.
In der Social-Media-Wappel jedenfalls die bekannteste.
Vermutlich auch wegen dem Lance Stroll-Incident mit ihr.
Wahrscheinlich auch nochmal an Reichweite gekommen dadurch, ja.
Aber ich muss über sie reden, weil ich weiß nicht, was ich öfter gesehen habe. Also, sie hat dieses Wochenende so oft die Track-Limits überschritten. Ich glaube, das habe ich, keine Ahnung, von einem Ocon maximal gesehen letztes Jahr, wie oft das passiert ist. Das war krank, krank. Also, das war insane. Im ersten Rennen hat sie ja, glaube ich, nicht mal eine Strafe dafür bekommen. Im zweiten, glaube ich, hat sie dann wegen Track-Limits noch eine Strafe bekommen im Feature-Race. Aber das war so irre. Also, wie sie im ersten keine Strafe bekommen hat, I don't know. Aber sie ist so oft über die Track-Limits. Das hab ich selten gesehen, Perke. Ich muss das jetzt einfach kurz mit reinbringen.
Ja, aber am Ende trotzdem wow. respektable Ergebnisse auch von ihr im ersten Rennen P5, im zweiten Rennen P6 auch grundsolides Wochenende von ihr.
Ja, ja. Ich finde F1 Academy. Ich finde auch F1 Academy, das Racing war sehr geil. Das Einzige, was tatsächlich mir richtig fehlt, und ich dachte nicht, dass ich das sagen werde, aber ich finde, das DRS ist absolut, also es fehlt komplett. Mhm. Weil gerade so, wenn du die straight runter gehst, der Windschatten reicht halt einfach nicht aus, um wirklich vorbeizugehen. Und viele haben ja eben diese DRS-Debatte. Braucht man das DRS? Will man das DRS? Man braucht es. Vor allem in F1 Academy. F1, du hast Batterie und alles, damit kann man sicherlich spielen, Motorsettings und so etc. F1 Academy, du brauchst es, weil es einfach so viel mehr Overtakes promoten würde. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich bis jetzt an F1 Academy gefunden habe, wirklich.
Ja, großen Kritikpunkt konnte ich auch noch nicht finden. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn es stattfindet, werde ich es ordentlich schauen können. Es wird ja das nächste Mal erst Anfang Mai in Miami stattfinden, das nächste
Ja, es Rennen. Sind halt nur 7 Rennen über die ganze Saison.
Viele
ja.
Rennen sind es leider nicht. Ich würde mir da auch mehr wünschen. Aber ich bin sehr gespannt aufs nächste Rennwochenende auch da. Auch wenn wir jetzt da schon wieder 2 Monate warten müssen.
Ja, aber was man vielleicht anmerken kann, nach dem ersten Rennwochenende mit der deutschen Brille auf Carrie Schreiner geht auf P10 aus dem Ganzen jetzt letztendlich raus. Daher haben wir auch da was Positives
das ist doch schön.
Mitzunehmen. Genau, genau, genau. So, ich würde mal sagen, Perke, das war's dann mit unserer Episode. Wir gehen jetzt noch ganz schnell, würde ich sagen, unsere Kicktipp-Winner und so durch. Ja, ich schaue schnell Kicktipp. Guckst du schnell F1 Fantasy nach?
Ich schaue dann F1 Fantasy nach.
Würde ich hier mal fix reingucken. Und zwar schauen wir mal bei Kicktipp, wenn die App sich nicht aufhängen würde und abstürzen würde, was sie natürlich gerade macht. Das ist wunderbar. So, Undercut-Podcast. Tippspiel. Den Wochenendsieg holt sich Marco auf Platz 1 mit 40 Punkten. Das ist hardcore impressive. Das ist richtig, richtig krass. Also GGs daran. Dann zweiter Platz, Luki, und dritter Platz, firsttry.com, Julian, Julius, Mona, Nevada, White44, wer noch? Nico, Fossibär, Serchan und Simon der Echte.
Alle auf P3 geteilt. Wir schon wieder nicht dabei.
Wir nicht dabei, ich bin auf P12. Und Perke, du bist auf P18 dieses Wochenende. Also habe ich sogar mehr Punkte geholt dieses Wochenende.
Ja, aber insgesamt bin ich noch vor dir.
Und insgesamt die Führung, also erstmal Marco hat damit 26 Plätze gut gemacht an einem Wochenende. Das ist schon hardcore impressive. Dann grundsätzliche Führung, Fossibär, Julius auf 2 und dann Nevada White 44 auf P3. Perke, wenn du wissen willst, wo du bist 16. und ich bin 22. in der Gesamtwertung.
Ist doch noch okay.
Uns trennen aktuell noch 2 Punkte.
Das ist doch noch völlig akzeptabel, wo wir da stehen, sag ich mal.
Genau. So,
so F1 Fantasy. Das Rennwochenende haben gewonnen. Wir haben 2 Sieger dieses Rennwochenende, nämlich Cedric und Felix mit jeweils 311 Punkten dieses Rennwochenende. Das ist auch crazy. Auch riesiger Abstand zu P3, denn P3 kommt erst mit 260 Punkten. Das heißt, 51 Punkte Rückstand auf die Erstplatzierten.
Ist das krank, Alter.
Auf Platz 3 ist nämlich Luki. Und dann gehen wir auf Gesamtwertung. Und da sehen wir natürlich die drei auch vorne. Cedric, Luki und Felix in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt vorgelesen habe, machen die Plätze 1 bis 3 auch relativ deutlich aus. P4 hat nämlich schon über 60 Punkte Rückstand auf die drei. Das heißt, die drei machen bis jetzt ihr eigenes Ding, die ersten zwei.
Boah, das ist deutlich. Das ist hardcore deutlich. Okay. Naja, Perk, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufholen und müssen noch ein bisschen verbessern, habe ich das Gefühl.
Das glaube ich auch.
Schauen wir uns das Ganze dann mal an. In dem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und wir sind dankbar für jeden, der eine Bewertung da lässt. Ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder zur Klatsch- und Tratsch-Episode mit dem ganzen Helmut-Marco-Verstappen-Drama. Wenn ihr euch drauf freut, droppt unbedingt ein Follow auf den Podcast, dann verpasst ihr auch nichts. Perge, du noch irgendwelche letzten Worte?
Eigentlich überhaupt nicht.
Alles klar, dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.